Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Antike Stätten in Italien, aktuelle Filme auf der Berlinale und Kunst unter freiem Himmel, das sind Themen dieser Sendung. Zuerst aber schauen wir uns die Verteilung von Fräcken und Kleidern im Orchester an. Das Orchester ist zwar kein Abbild der Gesellschaft, immerhin ist das Zusammenspiel dort zwangsweise recht harmonisch und taktvoll, aber was die Geschlechterverhältnisse angeht, da stimmt dann doch vieles offenbar überein. Fast 10.000 Musikerinnen und Musiker arbeiten in professionellen Orchestern in Deutschland. An 40% der Pulte sitzen Frauen. Die Spitzenjobs aber, die haben meist Männer. Das Deutsche Musikforschungszentrum hat gerade nachgezählt und konkrete Zahlen vorgelegt im Auftrag des Deutschen Musikrates. Zudem gehört auch die Deutsche Orchestervereinigung. Gerald Mertens ist deren Geschäftsführer und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, bevor wir Herrn Mertens hier den falschen Ton anschlagen, gibt es andere Gründe als die Tradition, dass Frauen vor allem Harfe, Flöte und Geige spielen, Männer Tuba und Trompete?
Es gibt sicherlich instrumentenspezifische Gender-Historiken, aber das löst sich zunehmend auf. Also es gibt, das sieht man auch ganz deutlich an den aktuellen Zahlen, immer noch einen großen Schwerpunkt bei Blechblasinstrumenten und bei Schlagzeuginstrumenten für Männer und bei der Harfe einen sehr großen Schwerpunkt für Frauen. Aber die Masse der Orchester besteht ja zu 50% aus Streicherinnen und Streicher, also Streichmusikspieler, Violine bis Kontrabass. Und dort haben wir ja schon rein von den Zahlen her eine Gleichheit von ungefähr 50-50 Männern und Frauen.
Aber nicht so sehr in den Spitzenpositionen. Die Solisten sind dann doch meist Männer.
Bei den Fragen der Führungsposition in der Tat, da gibt es noch Nachholbedarf, das ist auch unstreitig. Ich glaube aber, dass dieses Defizit, dass es weniger Frauen in Führungspositionen in Orchestern gibt, auch einen ganz klaren Grund hat. Wenn jemand Konzertmeisterin ist oder Soloflötistin oder Stimmführerin der Celli, dann ist damit eine Führungsaufgabe innerhalb der Gruppe verbunden, völlig klar. Es ist aber auch damit verbunden, dass ich von so einer Position mich bei bestimmten Anlässen weniger wegtauschen kann. Also, dass ich weniger auch mal eine andere Kollegin oder einen anderen Kollegen an der Stimmführerposition spielen lassen kann. Ich bin halt sehr viel häufiger gefordert, als ich im Tutti gefordert bin. Also, wenn ich am dritten oder vierten Pult spiele, kann ich leichter mal auch austauschen, kann also sagen, heute Abend in der Woche passt es mir nicht. Ich spiele diesen Dienst nicht. Also, ich habe größere Flexibilität.
Das klingt aber danach, als seien das die gleichen Gründe, die wir überall in der Gesellschaft haben. Also, die Kinderbetreuung zum Beispiel, die liegt eher bei den Frauen. Die Männer in den Spitzenpositionen, die müssen ja offenbar nicht so häufig tauschen.
Naja, das ist nochmal genau die Frage, die Sie richtig ansprechen. Also die Belastung der Familie bleibt und ist wie auch überhaupt in der Gesellschaft natürlich verstärkt bei den Frauen. Nur im Orchesterbereich, dadurch, dass eben gerade am Abend und am Wochenende gespielt wird oder an Feiertagen, ist natürlich nochmal viel höher, was die Familienbetreuung betrifft. Also dort haben wir halt in Orchestern und egal, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, die sich um die Familie kümmern, wir haben einen sehr viel höheren Bedarf an Babysitting, an Kinderbetreuung zu ungünstigen Zeiten.
Und das gilt vor allem für die Spitzenorchester. Die sind ja dann auch noch zusätzlich ständig auf Reisen. Und das sieht man auch daran, dass da die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Wie sieht denn die Zukunft aus, Herr Mertens? Wie wird sich das verändern? Kann man da jetzt schon etwas drüber sagen?
Der Orchesternachwuchs der Zukunft ist mehrheitlich weiblich. Wir sehen das ja schon bei den Nachwuchsorchestern beim Bundesjugendorchester. Da spielen bei 16 ersten Geigen spielen vielleicht noch 3 junge Männer und der Rest sind Frauen. Das setzt sich fort in der Jungen Deutschen Philharmonie. Und das wird auch in Zukunft die Berufsorchester erreichen. Also ich denke, dass wir sind da auf dem Weg und wir haben noch ein strukturelles Defizit in den Führungspositionen. Aber ich glaube, in 10 Jahren spätestens werden diese Zahlen ganz anders aussehen. Das sehen wir auch schon in einer Alterspyramide der Orchester, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren den Männerüberschuss, den wir noch haben, der wird abgebaut werden, weil die nachwachsende Generation mehrheitlich Frauen sind. Und das wird sich dann auch in den Führungspositionen sukzessive durchsetzen. Die Frage, die sich stellt, ob man schon heute durch familienfreundlichere Arbeitsplätze, also durch mehr Angebote von Kinderbetreuung, da schon etwas schneller was machen kann. Das würde ich sehr begrüßen, dass man auch mit der Arbeitgeberseite zum Thema familienfreundliche Arbeitsplätze hier noch größere Fortschritte erzielen kann.
Ja, warum haben denn die Häuser, die Theater, die Konzerthäuser keine Kinderbetreuung?
Kinderbetreuung im Theater- und Orchesterbereich anzubieten, wäre sehr aufwendig. Wir haben ja atypische Arbeitszeiten, das heißt, es gibt Vormittagsproben, Nachmittagsproben, Abendsvorstellungen, teilweise Abendsproben, auf jeden Fall immer Freitag, Samstag, Sonntag, Abendvorstellungen, an Feiertagen vorstellen. Und hier dann auch eine Kinderbetreuung zu gewährleisten, wäre für einen Arbeitgeber nicht unmöglich, aber doch sehr kostspielig.
Das sind ja zum Teil Häuser mit 500 Mitarbeitern oder 600.
Das sind Häuser mit auch über 1000 Mitarbeitern, wenn Sie an große Staatstheater denken. Und da sind es ja nicht nur die Orchestermusikerinnen, sondern da sind es eben auch Chorsängerinnen, Solistinnen und weitere Kräfte, die dort arbeiten, die alle die gleichen Probleme haben, ihre Kinder zu betreuen. Und eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt halt an dem Thema, wie kann ich Kinderbetreuung gewährleisten, an.
Der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Mertens über Frauen und Männer in den Ensembles. Da bleibt noch einiges zu tun. Die Berlinale, die ist aktuell nur für Fachleute geöffnet und die sitzen auch alle im Homeoffice oder auf dem Sofa und schauen die großen Filme auf kleinen Bildschirmen. Auch Katja Nikodemus, die für uns ein Auge hat auf den Wettbewerb, in den hat heute Dominik Graf eingegriffen, vor allem Regisseur für Fernsehproduktionen wie dem Tatort zum Beispiel, von Serien und Dokumentationen. Mit dem Kinofilm Fabian oder Der Gang vor die Hunde ist er zur Berlinale eingeladen. Der Titel greift den eines Romans von Erich Kästner auf und die Geschichte, Frau Nikodemus, die spielt auch in den 30er Jahren. Es geht um Liebe.
Ja, das ist eigentlich erstmal eine wunderschöne Liebesgeschichte, wobei man vielleicht erstmal ein bisschen schwärmen darf. Was Dominik Graf hier wieder gelingt, ist, er hat ja das Vermögen, eigentlich den deutschen Historienfilm immer so radikal zu enthistorisieren oder aufzubrechen. Ja. Der deutsche Historienfilm hat ja eigentlich immer das gleiche Licht und immer die gleichen Sepiatöne und die Kostüme sind immer frisch gebügelt, egal ob es sich um SS-Uniformen oder um, was weiß ich, Bauernschürzen um 1770 handelt. Und jetzt hier mit seinem, man kann sagen, Historienfilm um das Berlin der 1929er Jahre und auch Liebesfilm, da gelingt ihm das wieder, diese Verflüssigung der Vergangenheit. Er zeichnet die Welt des Germanisten und Werbetexters Fabian, gespielt von Tom Schilling, man kann sagen, als Achterbahnfahrt durch die Clubs und die Varietés und die Cafés des Berlins jener Zeit. Und wir wohnen wirklich buchstäblich mit Fabian in seiner holzgetäfelten Pension, in der auch seine große Liebe Cornelia lebt, die sich dann leider an einen Filmproduzenten verkaufen wird. Das ist leider genauso wie im Roman. Und wir erleben mit ihm auch den Absturz in die Arbeitslosigkeit und eben auch die Verrohung einer Gesellschaft um 1929-30.
Jetzt habe ich verstanden, dass das offensichtlich alles vielleicht wirklicher, glaubhafter ist als in manch anderem Film. Aber wie erreicht denn Dominik Graf das eigentlich? Sind die Hemden ungebügelt?
Ja, man kann schon sagen, dass diese Kostüme ein bisschen so getragen werden von diesen Figuren, wie wir vielleicht unsere Jeans oder Anoraks oder Blazers heute tragen. Das hängt natürlich auch mit einer Schauspielerführung, einer inneren Haltung zusammen. Aber um noch mal ein anderes konkretes Beispiel kurz zu geben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der treten die Figuren aus einem Haus und man sieht unter ihren Schuhen fast beiläufig die Stolpersteine, die an ermordete Jüdinnen und Juden erinnern. Und das ist natürlich genial. Die Gegenwart des Jahres 1929-30 blickt auf eine katastrophale, enthumanisierte Zukunft, die für uns ja Vergangenheit ist, aber eben, und das macht dieser Film auch klar durch seine Inszenierung, nicht wirklich vergangen.
Fabian oder Der Gang vor die Hunde im Wettbewerb der Berlinale, ein Film von Dominik Graf. Es gibt noch zwei weitere deutsche Filme, die gerade für das Fachpublikum zu sehen waren. Einer davon ist Maria Schraders Film Ich bin dein Mann. Da spielen Maren Eggert und Sandra Hüller zum Beispiel mit Dan Stevens, der für mich ein völlig unverbrauchtes Gesicht ist. Aber das braucht er vielleicht auch, denn er spielt einen Androiden, der sich so verändert, dass seine Besitzerin oder respektive Partnerin zufrieden ist. Wie sinnvoll werden da die KI-Debatten geführt im Film oder geht es gar nicht darum?
Es geht natürlich ein bisschen darum, aber das Drehbuch ist leider ein bisschen banal, wobei Sie aber auch recht haben, die beiden Schauspieler oder die Schauspielerin Maren Eggert und Dan Stevens, sie spielen das wunderbar. Sie, die Wissenschaftlerin und Skeptikerin, er, der immer einen Tick zu glatt lächelnde Cyborg. Aber der Film ist eben leider furchtbar langweilig gefilmt. Ich bin dein Mensch, fernsehmäßig, ohne jede visuelle Ambition leider. Und die Geschichte ist auch ohne jeden Twist. Also man könnte da ja wirklich große KI-Philosophie-Debatten führen. Das ist aber leider alles berechenbar. Also ich kann mal verraten, sie wird sich in ihn verlieben. Und wirklich ärgerlich fand ich die Schauplätze. Also Pergamonmuseum, Potsdamer Platz, coole Cafés mit großen Fenstern, Blicke aus dem Fenster auf den Berliner Dom. Das sind wirklich Kameraeinstellungen, die aussehen wie ein touristisches Portfolio. Gerade dann nochmal im Vergleich mit dem wirklich absolut umwerfenden, lebendigen Berlin-Bild von Dominik Graf um 1929.
Das ist Ihnen dann wieder zu gebügelt, offenbar hier bei Maria Schrader. Maria Schrader hat als Schauspielerin angefangen. Daniel Brühl folgt ihr jetzt sozusagen mit dem Schritt aus dem Schauspielfach in die Regie. Das Regiedebüt, das gab es heute zu sehen bei der Berlinale. Nebenan heißt der Film nach einer Idee von Daniel Kehlmann. Ein Kammerspiel in der Eckkneipe, wenn ich richtig deute, was ich als Trailer sehen konnte.
Ja, es spielt in einer Berliner Eckkneipe. Und da trifft eben ein berühmter Schauspieler, der heißt übrigens auch Daniel, gespielt von Daniel Brühl, der trifft einen abgehängten Ostler, der ihn offenbar seit Monaten ausspäht. Das ist die Geschichte, das ist die Handlung. Diese Ossi zeigt ihm auch Kontoauszüge und ja, es kommt heraus, dass wechselseitiger Ehebruch stattfindet und so weiter. Aber auch hier muss ich sagen, diese Eckkneipe wirkt wie eine schalltote Kulisse. Und Daniel Kehlmanns Drehbuch, das ist eigentlich auch hölzern und länglich. Es gibt auch hier letztlich keine Entwicklung. Und Peter Kurt, eben als Ostler, der blickt immer sehr stoisch und toll in die Kamera. Und Daniel Brühls Daniel wirkt wie gelähmt in seiner kalten Wut angesichts der Enthüllung, die ihm dieser Ostler da vorhält. Und der Film erzählt nichts außer das Klischee vom ja gentrifizierten Westler und der Volksmenschen und das vom ausspähenden, abgehängten Ostler. Und da ja, erzählt er letztlich auch nichts über Berlin, womit wir nochmal bei Dominik Graf werden. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit, nochmal von diesem Film zu schwärmen.
Genau, Katja Nikodemus war das von der Berlinale. Vielen Dank. Am Freitag wird sie hier in Kultur heute ein erstes Resümee ziehen. Der archäologische Park von Pompeji, der ist eines der Nationalheiligtümer Italiens. Die antike Stadt, die wurde im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet. Und unter der Asche finden sich immer wieder spektakuläre Funde. Jüngst ein bronzener Prachtwagen mit erotischen Darstellungen. Das Ganze ist von Juni an das Arbeitsfeld von Gabriel Zuchtriegel, der gerade mal 40 Jahre alte deutsche Archäologe, der mittlerweile auch einen italienischen Pass hat. Der leitet seit 2015 die archäologischen Stätten in Paestum. Ich habe ihn gefragt, wie groß denn aus seiner Sicht die Auszeichnung Pompeji leiten zu dürfen ist mit seinen Millionen BesucherInnen jährlich und den noch immer überraschenden Funden.
Also sicher viel, viel geringer als die Verantwortung, die damit verbunden ist. Denn Pompeji, wie Sie gesagt haben, ein symbolischer Ort für Italien, ist natürlich ein Fenster in die Vergangenheit, höchst faszinierend, da wir dort eben nicht einzelne Monumente haben, sondern wirklich eine ganze Stadt untersuchen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Experimentierfeld für neue Methoden, neue Ansätze. Und insofern ist es wirklich eine große Verantwortung, auch weil der Denkmalschutz ja auch eine zentrale Rolle spielt und das gerade in diesen Zeiten mit zunehmendem Einfluss auch von Klimawandel auf unser archäologisches und kunsthistorisches Erbe. Also da müssen wir wirklich alle Möglichkeiten jetzt nutzen von Innovationen, Technologie, um die Städte zu überwachen und dann entsprechend auch einzugreifen.
Sie sind ja 2015 berufen worden nach Paestum. Damals ging es in ganz Italien der Regierung darum, die Museen zu erneuern, die ja teilweise eigentlich noch arbeiten und auch aussehen wie im frühen 20. Jahrhundert. Worauf kam es Ihnen in Paestum an? Was haben Sie da gemacht?
Also wir haben in den letzten Jahren in ganz Italien eigentlich eine sehr wunderbare Wandlung gesehen der Museen, der archäologischen Parks. Und Paestum, denke ich, hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben sehr viel erstmal auf Forschung gesetzt, auch eigene Forschung, natürlich auch Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen aus Italien, der ganzen Welt. Viele neue Entdeckungen, auch die Inhalte eben in den Mittelpunkt stellen. Und wichtiges Thema war auch Inklusion, wirklich für alle Besucherinnen und Besucher da sein, niemand sich als marginale oder Randgruppe vorkommen lassen. Wir haben sehr viel für den barrierefreien Zugang gemacht. Wir haben momentan den ersten und einzigen bisher griechischen Tempel, der noch steht, die sogenannte Basilika, wo man also auch mit Rollstuhl reinfahren kann. Da gibt es also so einen Zugang. Das war uns sehr wichtig und auch die Transparenz, also zu erzählen, dass wir als archäologischer Park oder als Museum nicht nur schöne Vasen in Vitrinen haben und Tempel und Monumente, sondern dass das Ganze verbunden ist mit einem Prozess, der sehr spannend ist, die Archäologie und andere Wissenschaften, die da mitarbeiten und den wir öffnen und erzählen, also offene Depots, Museumsdepots mit Führung, offene Labore, wo man also sehen kann, wie Restauratoren und Archäologen arbeiten hinter den Kulissen.
Jetzt haben Sie das in Paestum offensichtlich so gut gemacht, dass man Sie dann für fähig hält, auch Pompeji zu leiten. In Italien aber ist ein Streit über Ihre Berufung ausgebrochen. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig Italiens Fachleute dieses Amt nehmen. Sie seien zu jung, heißt es da, zu unerfahren. Man könne in Pompeji Millionen Fehler machen. Ihr Vorgänger Massimo Orsana, der inzwischen für alle staatlichen Museen in Italien zuständig ist, der verteidigt Sie. Wie kommt die Diskussion bei Ihnen an?
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so genau mitverfolgt. Natürlich ist es, wie ich gesagt habe, eine große Verantwortung. Und deswegen kommt es gar nicht so sehr auf den Einzelnen an, sondern es kommt wirklich darauf an, als Direktor, also ich bin kein Anhänger von dem irgendwie Alleinkämpfer und Einzelüberheld, sondern es wird jetzt darauf ankommen, eben mit den Kolleginnen und Kollegen in Pompeji, zusammen mit dem Beirat, mit dem Verwaltungsrat und mit dem ganzen Umfeld auch zusammen ein Projekt voranzubringen, alle Kompetenzen, die wir haben, zur Geltung zu bringen. Und ich habe vor 6 Jahren schon mal in Pompeji gearbeitet. Also ich kenne Gott sei Dank schon ein bisschen den Ort und auch viele Kolleginnen und Kollegen und andere sind inzwischen dazugekommen. Also ich denke, es ist natürlich Teamwork und ich sehe die Rolle des Leiters, des Direktors darin, wirklich alle Fähigkeiten, alle Kompetenzen, auch Kreativität und Innovationen, die wir haben, auch durch Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Einrichtungen zur Geltung zu bringen.
Gabriel Zuchtriegel, von Juni an Direktor der wohl wichtigsten archäologischen Stätte Italiens, Pompeji. Von Pompeji an den Römer in Frankfurt. In der dortigen Kunsthalle Schirn sind aktuell 2 Ausstellungen aufgebaut, beide aber, seitdem sie aufgebaut wurden, stehen dort bislang ganz ohne Publikum. Ein Kunstwerk aber ist trotz Schließung des Museums zugänglich, in der Rotunde direkt vor dem Eingang. Eine Installation der kanadisch-französischen Künstlerin Caroline Monet. Anja Reinhardt war vor der Schirn.
Die fast schwarzen Wellen des Atlantiks und die weiße Gischt scheinen von 2 Seiten aufeinander zu prallen. 2 große Leinwände sind in der fast nachtdunklen Rotunde vor der Schirn aufgebaut. Wo sie zusammentreffen, bildet sich ein Winkel. In diesem Winkel werden die Bilder der Videoarbeit Transatlantic gespiegelt. Ein stetiger Strom von Bildern, der einen hypnotischen Sog entwickelt. Unterlegt von einem rhythmisierten Sound, der aus Morsezeichen, Schiffshorn und anderen Klängen komponiert wurde. Der Schiffsbug kommt ins Bild, rote Rettungsboote, ein menschenleerer Maschinenraum, menschenleere Gänge, die einen beunruhigenden Kontrast zu den fließenden Wasseraufnahmen bilden. Gibt es Leben auf diesem Schiff?
Der Film bildet ab eine Reise, die Caroline gemacht hat. Man weiß gar nicht, ob man das Reise nennen will. Ein Trip, ein Abenteuer. Sie ist mit einem Containerschiff von Nordfrankreich nach Kanada und dann weiter in die USA gefahren. Sie war die einzige Frau an Bord. Und diese Reise vollzieht eben diese Bewegung in die neue Welt nach, die eben, wie gesagt, viele Siedler genommen haben.
So Kuratorin Martina Weinhardt, die Caroline Monets Installation in die Schirn geholt hat. Eine Reise, die den Bogen spannt zwischen den beiden Kontinenten, auf denen Caroline Monet aufgewachsen ist, dem nordamerikanischen und dem europäischen. Ihre Mutter ist eine Algonkin, ihr Vater Franzose, die Familie lebte im kanadischen Quebec und in der Bretagne in Frankreich. Den Weg über den Atlantik per Schiff legten über Jahrhunderte viele europäische Siedler zurück, weil die neue Welt ein besseres Leben versprach. Leidtragende waren oft die indigenen Völker, die, wenn sie nicht gänzlich ausgelöscht, in Reservate gesperrt wurden. Bis in die 1990er Jahre hinein entzog der kanadische Staat den autochthonen Familien wie den Algonkin ihre Kinder und schickte sie in sogenannte Residential Schools, deren Umerziehungsprogramme ganze Generationen traumatisiert haben.
Es wurde die Ausübung der Kultur überhaupt verboten. Es durfte die indigene Sprache nicht gesprochen werden. Tätowierungen wurden verboten. Das wirkt natürlich heute noch sehr stark nach.
Der Videoarbeit mit ihren meist fließenden Bildern setzt Caroline Monet deswegen drei unterschiedlich große Betonkugeln entgegen, die auf dem Boden platziert sind. Sie glänzen wie beigefarbener Marmor und sollen auf die Mondzyklen verweisen, die in der Kultur der Algonkin eine wichtige Rolle spielen. Sie bieten der Betrachterin auch einen gewissen Halt in der Flut von Bildern auf den großen Leinwänden. Wer nicht weiß, dass sich diese Installation mit Herkunft, mit Unterdrückungsmechanismen und Dominanzkulturen auseinandersetzt, der liest sie vielleicht als Parabel auf den Kampf zwischen Mensch und Naturgewalten. Das wäre auch gar nicht falsch, denn in Caroline Monets Arbeit liegt nichts Anklagendes oder Rechthaberisches, eher etwas Kontemplatives oder Fragendes. Die Frage nach dem, was die Museen zeigen, nach der Herkunft der Künstlerinnen und Künstler oder der Kunst steht aber nun mal zurzeit wie ein weißer Elefant im Raum. Martina Weinhardt.
Ein wichtiger Punkt für mich, diese Arbeit hier überhaupt zu zeigen, ist ja die Frage nach der Sichtbarkeit von indigener Kunst im Museum oder in Ausstellungen. Viele verbinden damit ja so eine Art Folklore einer untergehenden Kultur. Und mir war das ganz wichtig, jetzt hier eine sehr reflektierte intellektuelle Künstlerin zu zeigen, die in einem absolut zeitgenössischen Medium arbeitet und das bestens bespielt.
Man kann die Installation Transatlantic aber auch als Versuch der Versöhnung lesen, als das Suchen nach einer Mitte, worauf die Betonkugeln mit ihrem Titel Proximal verweisen. Es geht dabei um eine Spurensuche, ein Aufspüren von altem Wissen, das verschüttet wurde, meist durch koloniale Herrschaft. Ein Zurück gibt es nicht, aber die Bilder dieser zwischen Unruhe und Meditation wechselnden Arbeit lassen an eine solidarischere Zukunft glauben.
Und das legt ja auch das harmonische Sounddesign nahe. Transatlantic, eine Installation von Caroline Monet am Eingang der Frankfurter Schirn. Stefan Koldorf hat die Kulturnachrichten.
47 Titel mit einer Gesamtauflage von über 200 Millionen Exemplaren, ein Pulitzerpreis, Verfilmungen, Merchandising. Vor allem in den USA gehören die Kinderbücher von Theodore Seuss Geisel alias Dr. Seuss zum kulturellen Gedächtnis. Und auch in Deutschland sind Titel wie Der Grinch, Der Lorax oder Horton hört ein Hu beliebt. 6 Titel werden nun allerdings nicht weiter vertrieben wegen rassistischer Darstellungen. Das hat die Nachlassverwaltung mitgeteilt. Diese Bücher, so heißt es, stellen Menschen auf eine Art und Weise dar, die verletzend und falsch ist. Betroffen sind die Bücher mit den englischen Titeln And to think that I saw it on Mulberry Street, If I ran the zoo, MacAlliott's Pool, On Beyond Zebra, Scrambled Eggs Super und The Cat's Quizzer. Die Entscheidung sei im vergangenen Jahr nach monatelangen Gesprächen getroffen worden, teilte der Nachlass mit. Gespräche auch mit LehrerInnen, AkademikerInnen und Experten in dem Bereich. In den vergangenen Jahren wurde die Kritik daran immer lauter, wie Schwarze, Asiaten und andere Personen in den Kinderbüchern abgebildet werden. Das Deutsche Schifffahrtmuseum Bremerhaven wird die Kolonialgeschichte des norddeutschen Lloyd, einer der größten Reedereien des Deutschen Kaiserreichs, aufarbeiten. Das hat das Haus heute bekannt gegeben. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben europäische Militärs, Wissenschaftler, Kaufleute Kultur- und Alltagsobjekte aus den damaligen Kolonien in ihre Heimatländer transportiert. Wie sie in welche Institutionen gelangten, ob sie gekauft, getauscht oder geraubt wurden, das wird inzwischen weltweit kritisch hinterfragt. Das neue Forschungsprojekt will nun die Rolle der Reedereien bei der Entstehung von Museumssammlungen zwischen 1871 und 1918 untersuchen. Die auch in Großbritannien von der Pandemie schwer getroffene Kulturbranche wird weitere Staatshilfen erhalten. Im neuen Haushalt, den Finanzminister Rishi Sunak heute vorstellen will, sind 408 Millionen Pfund zusätzlich für Museen, Theater und Galerien vorgesehen. Bereits bekannt war ein Wiederaufbaufonds für die Kultur in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund. Um diese und weitere Hilfspakete zu finanzieren, wird es dem Vernehmen nach wohl Steuererhöhungen geben.
Die Kulturnachrichten mit Stefan Koldehoff, vielen Dank. Nach den Friseuren wohl die Buchläden. Immerhin, vor der Bund-Länder-Schalte sind erste Pläne für Lockdown-Lockerungen bekannt geworden. Sie sind Thema in den Informationen am Abend, nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.